Hallo und herzlich willkommen zum Mehr als Pflege-Podcast der Diakonie. Es ist schon wieder ein Monat vorbei. Nächste Folge, nämlich Folge 7. Und ich freue mich natürlich heute hier einen neuen Gast, eine neue Gesprächspartnerin zum Thema Pflege und Betreuung begrüßen zu dürfen. Ich sage das ganz bewusst Betreuung, denn es geht heute nämlich um die soziale Betreuung in einer stationären Pflegeeinrichtung, also in einem klassischen Pflegeheim. Und mit wem ich dazu spreche, das erfahrt ihr jetzt.
Wenn sie einen Raum betritt, strahlt ihr ganzes Umfeld mit.
Das hat viel mit Humor zu tun. Das hat viel mit Flexibilität zu tun. Ich habe einen FSJler, der sagt meistens zu mir, dass ich total die Entertainerin bin. Und das muss man auch so ein bisschen in dem Beruf sein, um die Leute mitzureißen.
Elena Nowak ist Koordinatorin in einer Hamburger Altenpflegeeinrichtung mit Tradition. Im Hospital zum Heiligen Geist versprüht sie mit ihrem Lachen nicht nur Lebensfreude. Bei ihr wird soziale Betreuung großgeschrieben.
Sozial sollten wir hoffentlich alle in dem Beruf sein, aber Betreuung ist auf jeden Fall ein großer Teil, wo man auf die Personen ganz individuell eingeht und eine Beziehung zu denen aufbaut und ja, sich um das Wohlbefinden ganz viel mitkümmert und viel sich mit denen auch unterhält.
Vielfältig. So würde sie ihren Job beschreiben.
Ja, wir sind vieles. Wir sind die Seelsorger, die Kummerkästen, wir sind die Entertainer. Wir sind die, mit denen man aber auch einfach nur einen schönen Spaziergang haben kann und auch schweigen kann zwischendurch.
Aber auch Sprechen ist für sie immer wieder im Joballtag wichtig.
Das Sprechen und das Hören, das führt einen in die Innenwelt, um den Menschen besser kennenzulernen, besser verstehen zu können. Wenn man nur die Augen nimmt, dann kann man zwar auch schon viel sehen, aber durch das Sprechen, durch die Kommunikation lernt man Menschen erst richtig kennen.
Ein Job in der Pflege bedeutet für Sie?
Lebensfreude bereiten und auch den letzten Lebensabschnitt schön gestalten.
Was Sprache und Lachen mit Pflege zu tun haben und woran sie seit 10 Jahren merkt, dass sie in dieser Einrichtung genau richtig ist, das verrät sie heute, Martin Villeneuve bei Mehr als Pflege.
Hallo Elena, na, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's soweit gut. Okay, bisschen aufgeregt, aber gut.
Okay, das ist normal, das geht mir auch immer noch so und wird es auch immer noch so bleiben, glaube ich. aber das sind ja erstmal ganz gute Voraussetzungen, dass wir irgendwie ins Gespräch kommen. Ich möchte natürlich erstmal wissen, wer bist du und woher kommst du?
Also ich bin Elena Nowak, bin 29 Jahre alt, komme hier aus Hamburg, auch gebürtige ja. Poppenbüttlerin und bin
jetzt bewusst gebürtige Poppenbüttlerin.
Mhm. Okay. Also. Weil das Hospital ist nämlich auch da direkt, dass ich schon damals direkt nach der Schule einen kurzen Weg hatte zur Arbeit und bin dann nach Ohlsdorf gekommen und werde jetzt nächstes Jahr wieder zurück nach Poppenbüttel ziehen, weil wir ein Haus bauen.
Okay.
Und dann bin ich wieder dichter bei der Arbeit.
Das heißt, das Hospital, du hast das Stichwort schon gesagt, das ist die Einrichtung, in der du arbeitest.
Genau, das Hospital zum Heiligen Geist.
Okay. Ja. Das ist eine stationäre Pflegeeinrichtung oder was macht ihr da im Hospital zum Heiligen Geist?
Also wir sind eigentlich eine Lebensvielfalt, so kann man das sagen.
Okay, jetzt kommt's. Also ausführen, was das bedeutet.
Ja, bei uns gibt es alles möglich. Also wir haben die Rundumpflege, die stationäre Langzeitpflege, da bin ich halt auch mit tätig. Okay. Dann haben wir das Wohn mit Service, wir haben die ambulante Pflege, wir haben die Kurzzeitpflege. Wir haben Menüservice, wir haben einen Notrufservice, wir haben eine Tagespflege, wir haben, ja, ganz viel.
Ihr seid eine große Einrichtung. Ich glaube, würde sogar behaupten, ihr seid die größte Einrichtung in Hamburg, was Pflege oder Langzeitpflege betrifft. Das heißt, bei euch ist viel Musik drin, bei euch passiert ganz viel, oder?
Ja, total. Okay. Und wir sind auch die älteste Stiftung Hamburgs.
Ach, okay. Wie alt? Du musst gleich mal nachfragen. Wie alt seid ihr denn?
Also offiziell ist es seit 1227, dass wir existieren.
Okay, da gab es sozusagen den ersten Eintrag in den Geschichtsbüchern.
Sozusagen, ja.
Heftig. Das lass mich mal kurz überlegen, ohne dass ich in Mathe jetzt so gut bin, das sind über 800 Jahre.
Ja.
Ja, krass. Also eine sehr traditionsbewusste oder traditionsreiche Einrichtung letztlich, ja.
Ja, absolut. Das Heiligen Geistfeld gehörte auch mal zu uns sozusagen.
Ach, da heißt es deswegen Heiligen Geistes? Ja, wahrscheinlich, oder?
Da wurde früher, soweit ich weiß, Getreide angebaut für die Leute.
Okay. Heiliger Geisfeld, für die Nicht-Hamburgerinnen, die diesen Podcast hören, das ist eine große Festplatz in St. Pauli, wo immer der Dom stattfindet und andere Events, ne? Das ist schon
genau.
Public Viewing und solche Geschichten. Okay. Und du arbeitest jetzt im Hospital zum Heiligen Geist in der stationären Teil. Also du kümmerst dich um Menschen, die bei euch eingezogen sind. Mhm. Was machst du denn da konkret?
Also ich bin Koordinatorin in der Betreuung. Das bedeutet, ich bin fürs ganze Haus. Also wir haben ja verschiedene Häuser. Mhm. Und ich bin in dem einen Haus tätig, wo wir 113 Bewohner haben.
Okay.
Und ich koordiniere halt im Haus die Betreuungsangebote und natürlich auch dann die Dienstpläne der Kollegen, dass wir die optimale Versorgung dahin kriegen von der Betreuung.
Jetzt seit 10 Jahren schon, okay.
Mhm.
Dann gibt es da ein Jubiläum oder sowas?
Ja.
Okay,
ja.
Dann wird das richtig gewürdigt und
richtig.
10-jährige Betriebszugehörigkeit.
Also. Genau, da kamen dann die Chefin und die Pflegedirektorin und haben dann persönlich gratuliert.
Okay, und das dann haben schön. Die gleich gesagt, auf die nächsten 10 Jahre.
Nee, die haben direkt gesagt, irgendwie auf die nächsten 20, ach nee, 30, wie alt bist du? 40, 50.
Okay, alles klar. Die wollen dich gleich verhaften für immer.
Genau.
Cool, aber das sind gute Voraussetzungen zum Arbeiten. Aber du hast dich beworben als was oder als was bist du dann dahin?
Weil
du
als Betreuungskraft.
Okay, als Betreuungskraft. Was ist eine Betreuungskraft?
Naja, es gibt zwei Formen, wenn man es genau nimmt. Es gibt einmal die soziale Betreuung und es gibt einmal die Betreuung nach § 43b vom Sozialgesetzbuch.
Ja.
Und eigentlich machen wir alle das Gleiche. Nur die Anforderungen sind unterschiedlich. Also die Mitarbeiter mit 43b im Beruf, die müssen einen 43b-Schein haben. Also es ist so eine, ich glaube, 3-monatige Ausbildung oder Weiterbildung, wo die dann alles Mögliche so lernen, um erstes Handwerkszeug für den Beruf zu haben. Die werden dann auch, es gibt im Prinzip 2 Pötte, über die Betreuung finanziert wird. Einmal über die Pflegekasse, das ist die soziale Betreuung.
Ja.
Und die 43b werden über die Krankenkassen finanziert. Deswegen ist das, eigentlich sind wir alle ein Team, aber es ist dann halt hinterlegt im System oder auch im Dienstplan. Das eine ist die soziale Betreuung, das andere ist die 43b.
Okay, alles klar. Das heißt, es gibt einmal Kolleginnen, die haben diesen Schein, also die sind sozusagen weitergebildet. Du sagst ja bewusst auch Weiterbildung, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, warum das eine Weiterbildung ist. Und dann gibt es sozusagen Kolleginnen, die soziale Betreuung machen oder soziales Miteinander, die ungelernt dort sind. Ah, okay. Alles klar. Und die werden dann angeleitet von unter anderem dir als Koordinatorin.
Ja, und wir kriegen ja auch Fortbildung im Unternehmen. Da gebe ich ja selbst auch welche.
Ja.
Und das sind oft Quereinsteiger. Also wir haben teilweise Leute, die Hotelfachfrau gelernt haben oder Friseur waren. Oder wir haben jetzt einen Kollegen, der hat vorher beim Mediamarkt gearbeitet, der ist jetzt im Team. Wir haben aber auch Leute, die aus der Pflege kommen und die Pflege nicht mehr ausüben können und deswegen in der Betreuung arbeiten, weil es körperlich nicht so anstrengend ist.
Was machst du konkret? Was muss ich mir unter sozialer oder was hast du damals gemacht? Was muss ich mir unter sozialer Betreuung? Was heißt das?
Ganz schön viel.
Okay.
Also dazu gehören zum Beispiel Gespräche mit den Bewohnern über aktuelle Anliegen, über Sorgen, über Ängste. Dann haben wir aber auch, gehen wir zusammen spazieren, wir machen Gedächtnistraining, wir machen Erinnerungsarbeit, wo wir zum Beispiel Bilder vom, Schwarz-Weiß-Bilder vom Bauernhof haben und dann erinnern sich alle, ah, da war ich früher auch und das mussten wir immer machen und wir haben die Kartoffeln geerntet und dann kommen wir halt in schöne Gespräche, das ist wirklich ganz oft spannend. Wir lernen super viel von den Herrschaften, die wir da begleiten dürfen. Und natürlich ist auch Bewegung ein großer Anteil, dass wir auch die Mobilität fördern, was natürlich auch die Pflege gleich mit unterstützt. Wir versuchen viel mit den Bewohnern rauszugehen, dass die Sonnenlicht abbekommen, frische Luft kriegen. Wir haben ja ein parkähnliches Gelände, wir haben ja 6 Hektar und direkt am Alsterlauf, da kann man halt auch schön spazieren gehen.
Großes Gelände dort oben.
Richtig.
Schön. Und dann ist man schnell auch in der Natur und dann könnt ihr da eben mit den Bewohnerinnen einfach rausgehen und auch Sachen unternehmen. Ich glaube, das ist für viele wichtig, ne? Dann nochmal rauszukommen. Gerade wenn ich selber auf Unterstützung angewiesen bin oder einen Rollator habe oder einen Rollstuhl, dann ist es natürlich wichtig, dass da jemand da ist. Okay, das heißt also, ihr geht in Beziehung und führt ganz viel Gespräche. Und gerade wenn du sagst, wir kriegen ja so viel zurück. Also ihr seid sozusagen Ansprechpartner für im Alltag für alles Mögliche.
Ja, in Kombi natürlich mit den anderen Kollegen auch von der Pflege oder von der Hauswirtschaft. Aber wir sind oft halt auch so ein bisschen Kummerkasten.
Okay. Gerade wenn vielleicht die pflegerischen Kollegen nicht so viel Zeit haben oder irgendwie sich um andere Behandlungspflegesachen und Körperpflege kümmern müssen, dann kommt ihr nochmal extra und habt sozusagen ein bisschen mehr Zeit im Gepäck.
Genau, also wir sprechen uns dann immer ab, wem geht's heute gut, wem geht's heute vielleicht nicht so gut, wer braucht heute ein bisschen mehr Unterstützung, wer braucht mehr Aufmerksamkeit und dann planen wir danach unseren Tag ein. Also jeder Tag ist anders.
Okay.
Wir haben zwar unsere Wochenplanung mit der aktiven Woche, welche Gruppen wann stattfinden, aber das ist dann immer individuell. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir dann nach draußen, machen dann Gedächtnistraining draußen. Mhm. Oder wenn die Bewohner keine Lust darauf haben, machen wir auch gerne dann was anderes. Da sind wir ganz flexibel. Okay. Also in dem Job muss man unheimlich flexibel sein und kreativ. Das macht den auch so schön.
Und das heißt, du bist dann... Du bist damals als Betreuungskraft dort angefangen und hast dann studiert.
Genau.
Okay, und hast dann neben deinem Studium immer noch dort gearbeitet und in der Betreuung. Ist das so?
Ja, ich war am Anfang in Haus Mohnblume. Unsere Häuser haben alle Blumennamen.
Okay, da was gibt es dann noch für Blumen?
Naja, wir sind im Prinzip wie Hausnummern, A, B, C, D, E. So, und deswegen bin ich zum Beispiel in Haus Arnika, dann haben wir Begonie, Calendula, Dahlia, Enzian und so weiter. Also Stadt, Land, Fluss bin ich immer gut vorbereitet, wenn es um Blumennamen geht.
Das glaube ich. Du hast ja alle auf Lager. Okay.
Genau.
Bis zu welchen Buchstaben geht das?
Also es sind, glaube ich, nicht alle Buchstaben vertreten. Aber wir haben auch auf jeden Fall auch Tulpe zum Beispiel.
Okay, viele Häuser.
Ja.
Würde ich mich da verlaufen, wenn ich neu anfange? Ging dir das so?
Am Anfang war es ein bisschen schwierig, zumal ich in Haus Mohnblume angefangen habe. Ja. Das ist jetzt abgerissen. Das war damals die Station, wo Menschen mit Demenz gelebt haben. Mhm. Und das war ebenerdig und hatte ganz viele Gänge, die aber irgendwie verbunden waren und hatten dann Innenhöfe in der Mitte.
Ja.
Da habe ich mich am Anfang nur verlaufen.
Okay.
Aber das war wirklich ein schönes Arbeiten da. Mhm. Und dann irgendwann hat das aber mit den Zeiten, die ich halt hatte aufgrund des Studiums, ich konnte dann ja nur an den Wochenenden arbeiten oder in den Semesterferien. Ja. Und dann passte das in dem Haus einfach nicht so gut, weil da andere Anforderungen benötigt wurden an die Mitarbeiter mit mehr Stunden und flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Und dann wurde ich nach Haus Arnika versetzt, wo ich jetzt halt auch immer noch bin, seit 8 Jahren.
Okay, du bist auf jeden Fall sehr konstant in dem, was du tust.
Ja.
Tatsächlich, ja, schön. Okay, und dann bist du in Haus Arnika, ist aber nicht so verwinkelt wie Haus Blume, das jetzt abgerissen wurde.
Es ist wie so ein Wohnhaus, es wurde halt 1964, glaube ich, irgendwie erbaut, in den 60er Jahren. Deswegen wird jetzt auch alles Stück für Stück abgerissen und neu gebaut mit neuen, kleineren Wohngruppen für die Pflege, was natürlich, worauf wir uns total freuen. Jetzt sind das wirklich 5 Etagen, wo wir dann so 24 Bewohner ungefähr pro Etage haben.
Und du bist sozusagen für das gesamte Haus und jeden Wohnbereich oder jede Etage zuständig und hast aber ein Team an Betreuungskräften.
Genau.
Okay.
Wir sind 12 Leute vom Betreuungsteam aktuell und
Okay, das heißt, wie viel habt ihr die Bewohner aufgeteilt oder Bewohnerinnen aufgeteilt? Gibt es sowas wie eine in der Pflege, sagt man Bezugspflege, Bezugsbetreuung?
Ja, haben wir auch.
Habt ihr auch?
Okay. Also wir haben auch eine Vorgabe für den Schlüssel. Also da komme ich jetzt wieder auf die soziale Betreuung und die 43b. Die soziale Betreuung hat einen Schlüssel von 1 zu 40. Also bei 40 Stunden hat man auch 40 Bewohner.
Okay.
Aha. Und die 43b hat einen Schlüssel von 1 zu 20. Also halb so viele Bewohner, wie man Stunden hat.
Okay, alles klar. Wenn ich 40 Bewohnerinnen habe, dann ist das ganz schön viel, oder? Oder kann man das gut, kriegt man das gut unter einen Hut?
Man kriegt es hin, wenn wir jetzt über den Personalschlüssel reden. Liebe Politik, gerne mehr.
Alles klar, ja. Hoffentlich hören das die entsprechenden.
Das wäre toll.
Stellen.
Der Unterschied ist einfach, dass bei der sozialen Betreuung ist das so, die müssen zu Bewohnern gehen, die nicht an Gruppen teilnehmen können, die körperlich eingeschränkt sind oder aufgrund von irgendeiner anderen Erkrankung wie Depression zum Beispiel. Da muss Einzelbetreuung von der sozialen Betreuung stattfinden, so 2 bis 3 Mal die Woche. Und die 43b, die müssen auch zu den Leuten gehen, die keine Lust haben, an den Gruppen teilzunehmen. Auch wenn wir halt viele anbieten über die Woche.
Okay, alles klar.
Und natürlich auch zu denen, die nicht können. Aber dadurch haben die mehr Einzelbetreuung, obwohl sie weniger Bewohner haben im Vergleich zu den anderen.
Das heißt, ihr bietet Einzel- und Gruppenangebote an. Was macht ihr an Gruppen? Was macht man da so?
Also wir haben jetzt ein ganz neues Projekt mit dem Icho-Therapie-Ball. Da sind wir eins der wenigen Einrichtungen, die das nutzen dürfen. Das ist so ein kleiner Ball, der entwickelt wurde für Menschen mit Demenz, um die Sinne anzuregen und die Mitarbeiter zu unterstützen, schneller ein Betreuungsangebot aus dem Hut zu zaubern. Bevor ich in irgendwelchen Ordnern, zum Beispiel Gedächtnistraining, Sachen raussuche, gehe ich einfach mit dem Ball auf Station. Der leuchtet in verschiedenen Farben, der vibriert auch, der gibt auch Sprache von sich und Klänge. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, was wir gerade haben, was zweimal die Woche in Gruppen, aber auch in Einzelbetreuung stattfindet.
Und das arbeitet ihr dann nur mit Menschen mit Demenz mit diesem Ball oder ist das erstmal, ist das losgelöst? Weil ich könnte mir vorstellen, sind die nicht völlig irritiert, wenn es blinkt und piept und
spricht? Das denken alle am Anfang.
Ja,
man muss natürlich immer gucken, wie man da rangeht. Also wir haben am Anfang wirklich nur die Farben genommen. Da gibt es verschiedene Programme und Module, da haben wir ganz viel zur Auswahl. Und wenn da so ganz leicht die Farben wechselt, dann macht das an sich noch nicht so viel.
Ja.
Und dann sind alle schon mal interessiert. Ich habe das ganz oft, dass ich den Ball auch ausgeschaltet einfach in der Hand habe und mich sprechen Bewohner an, ich schalte den ein. Und dann sind die ganz fasziniert von dem Ball, nehmen den selbst in die Hand. Und je öfter sie den gesehen haben, desto besser kommen sie damit zurecht und finden das auch spannend und wissen auch schon teilweise genau, was sie davon jetzt gerne machen möchten.
Okay.
Und teilweise stellen wir den auch in die Mitte von der Gruppe. Letztens hatten wir zum Beispiel passend zur EM Klanglandschaft Stadion angemacht. Dann klingt das so ein bisschen, als ob man im Stadion wäre, von dem Grölen her und dem Pfeifen her.
Aha.
Und dann haben wir halt Erinnerungsarbeit gemacht. Wer war denn schon mal im Stadion?
Okay, jetzt kriege ich
und
eine
so
Vorstellung,
weiter.
Was, was diese, das ist nicht so ein tutendes, blinkendes
etwas,
sondern das, da hat, man kann ganz viele Einstellungen dort vornehmen.
Genau.
Okay, das heißt Auftrag an dich, Elena. Du bist ja auch Pflegeinfluencerin, das müssen wir uns nachher nochmal einen Blick drauf werfen und darüber sprechen. Das kannst du mal mit der Kollegin dort besprechen, ob ihr das mich nicht mal vorstellen wollt, weil ich würde jetzt eigentlich würde ich denken, schade, dass du sowas nicht mitgebracht hast. Das würde mich total interessieren, wie das funktioniert. Und offensichtlich gibt es es ja noch nicht so häufig.
Nee. Also es war jetzt auch eine Kooperation mit Team Gesundheit und der BKK, soweit ich das im Kopf habe.
Ja.
Genau, da haben wir immer so Projekte zwischendurch. Und
dann ist das erstmal so ein Modellprojekt und ihr guckt, wie funktioniert das und wie sind die Erfahrungen, die ihr da macht und kann man das verstetigen?
Ja, ich bin auch im ganz engen Austausch mit dem Team von dem Icho. Und dann gebe ich halt immer Feedback, was gut klappt, was noch irgendwie verbessert werden muss. Und die haben jetzt zum Beispiel auch extra nochmal einen Ball zu uns geschickt mit den ganz neuen Sachen, die wir jetzt testen können für 2 Wochen. Dann gebe ich wieder Feedback und dann passen die das entsprechend immer an.
Okay, cool. Also ist auch ganz viel Neues, Aufregendes ausprobieren in der sozialen Betreuung, auch mit Hilfsmitteln, die technische, die man erstmal noch gar nicht kannte. Also ich erinnere mich an diese Robbe, die hat auch einen ganz speziellen Namen, der mir nicht einfällt, die ja auch Effekte hat. Ja? Ich glaube, so mit Digitalisierung, das ist ja ein Thema, mit dem müssen wir uns alle irgendwie auseinandersetzen und da würde ich das so ein bisschen mit drunter verstehen. Okay.
Ja, wir haben ja auch durch die Corona-Situation jetzt letztes Jahr vom Unternehmen Tablets für alle Häuser bekommen, dass wir Videotelefonie mit den Angehörigen machen können. Und am Anfang hatten wir auch so ein bisschen Sorge, oh Gott, wie reagieren Menschen mit Demenz denn plötzlich darauf, kommen die damit zurecht?
Mhm.
Und wir hatten so schöne Erlebnisse. Also auf dem Instagram-Kanal Mehr als Pflege wurde da ja auch gerade erst was zu veröffentlicht. Und es war wirklich so, dass eine Bewohnerin ihre Nichte, ihr Patenkind gesehen hat auf dem Tablet und angefangen hat, ihre Wange zu streicheln.
Mhm.
Und dann haben beide angefangen zu weinen, weil das für die so rührend und so schön war.
Mhm.
Oder eine Dame, die zugucken konnte, wie ihre Urenkelin anfängt zu laufen. Das war halt dadurch möglich.
Ja, voll. Also das, ich hoffe ja, dass das jetzt nicht schon durch Corona bedingt mal so ein Aufflammen war, sondern dass das natürlich auch in Einrichtungen auch beibehalten wird. Ich gehe auch davon aus, dass eure Tablets werden alle bleiben und ihr werdet alle irgendwie WLAN haben in allen Häusern.
Ja, das haben wir auch.
Das ist ja voll wichtig. Ich mir überlege, ich ziehe später mal in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Wisst ihr, die wird der erste Frage sein, wie ist das WLAN?
Das ist ja
Das merkt man jetzt auch bei der Jugend, die das, wo das ganz wichtig ist. Und auch schön, dass man gute Erfahrungen macht, ne? Also ja. Auch auf Distanz. Also wenn ich in einer anderen Stadt lebe und meine Mutter beispielsweise oder mein Vater dann irgendwie in einer stationären Einrichtung, dass man sich trotzdem sehen kann und connecten kann. Voll.
Ja, vor allem haben wir jetzt halt auch Kontakte nach Spanien, in die Schweiz, in die Niederlande, weil Paris hatten wir auch schon dabei, wo dann die Angehörigen halt immer mal wieder sehen wollen, wie geht's denn den Liebsten und gut. Das ist total praktisch.
Und das begleitet ihr auch als soziale Betreuung?
Genau.
Okay.
Wir müssen da manchmal so ein bisschen soufflieren und unterstützen, weil nicht immer ist das klar, dass das gerade von dem Tablet kommt. Gerade am Anfang muss man da so ein bisschen unterstützen und dann klappt das aber wunderbar. Die unterhalten sich wirklich schön.
Cool. Richtig, richtig gut. Jetzt springen wir ein bisschen zeitlich und auch thematisch. Aber das heißt, du hast dann fertig studiert. Ich komme nochmal zurück auf deinen Werdegang. Und danach wolltest du offensichtlich nicht als Logopädin in eigener Praxis arbeiten. Ich habe so die Vorstellung, dass man da eine eigene Praxis haben könnte, möglicherweise, oder in einem Krankenhaus arbeitet oder irgendwie Therapie auch anbietet. Dann du hast gesagt, ich bleibe da.
Also ich habe das weiterhin als 450-Euro-Kraft gemacht.
Ja.
War dann aber nach dem Studium 2 Jahre tätig als Logopädin, als Angestellte.
Ja, alles klar, okay.
Genau. Mhm. Beziehungsweise Logopädin darf ich mich offiziell nicht nennen. Ich muss mich akademische Sprachtherapeutin nennen, ob ich es will oder nicht. Weil Logopäde darf man sich nur nennen, wenn man die Ausbildung gemacht hat.
Aha. Aber wenn du Logopädie studierst, dann kannst du es nochmal wiederholen.
Heißt man akademische Sprachtherapeutin. Okay. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwie für was Besseres halten oder dass wir irgendwas besser können, großartig. Also natürlich haben wir einen hohen wissenschaftlichen Anteil im Studium dabei. Mhm. Aber an sich macht das keinen Unterschied.
Okay. Aber du hast egal mit welchem Titel, dieselben Möglichkeiten, was so die berufliche Entwicklung angeht.
Genau, wir sind genauso von den Krankenkassen anerkannt und können alle Störungsbilder behandeln.
Wie lange geht so ein Studium?
4 Jahre waren das.
4 Jahre, okay. 8 Semester ist schon ordentlich, ne?
Ja. Also die Ausbildung geht, glaube ich, genauso lange. Damals war die Frage Ausbildung oder Studium, weil die Politik hatte sich mal überlegt, ob das die therapeutischen Berufe auch Studiengänge werden sollen. Mhm. Und ich hatte dann so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt erst die Ausbildung mache, dass ich dann fertig bin und plötzlich heißt es, jetzt brauchen alle das Studium.
Na ja, klar.
Und deswegen habe ich dann lieber das Studium damals gewählt. Und bis heute läuft es immer noch parallel. Wow. Also man kann studieren oder die Ausbildung machen.
Das ist ja in der Pflege letztlich mittlerweile ähnlich, also dass ich dual studieren kann, Pflege, und das als Ausbildung machen kann, die generalistische Pflegeausbildung. Ich glaube, es braucht immer auch Kolleginnen, die den akademischen Hintergrund haben, gerade wenn es so um so Wissenstransfer geht. Ne? Was gibt es an Neuigkeiten, also an neuen Entwicklungen und wie kommt das in die Praxis?
Genau.
Da finde ich das eigentlich total wichtig, dass es da so eine Ergänzung gibt zum klassischen Ausbildungsberuf. Mhm. Okay, und dann hast du auf 450 Euro weiter dort gearbeitet und hast dann auch gesagt, ich bleibe hier. Ich möchte das gerne Vollzeit machen.
Also ich habe 30 Stunden als Logopädin im Prinzip gearbeitet, als Sprachtherapeutin gearbeitet und war am Freitag und Wochenende dann immer im Hospital noch tätig. Und dann irgendwann, es ist halt auch als Therapeut schwierig, weil die Krankenkassen da auch nicht so hohe Sätze haben, womit man Patientenausfall gut kompensieren kann.
Okay.
Und in einer kleinen Praxis, wenn dann Kinder zum Beispiel ständig krank werden, weil das kann passieren von jetzt auf gleich, dass die Fieber kriegen, sich übergeben, was auch immer, dann sollen die bitte auch nicht zur Therapeutin dann noch gebracht werden oder zum Therapeuten.
Mhm.
Und ich hatte 4 Patientenausfall und das war dann halt in so einer kleinen Praxis dann auch schwierig, das richtig aufzufangen.
Mhm.
Und dann habe ich beschlossen, dass das für mich auch eine große Belastung ist, in meinem Hinterkopf zu haben, so ich bin von 8 bis 18 Uhr in der Praxis und habe da 6 Patienten.
Ja.
So, oder ich habe halt einen Job, wo ich von 8 bis, weiß ich nicht, 13 Uhr festen Job habe und dann gehe ich nach Hause und habe Feierabend.
Ja.
Es ist auch bei den Logopäden sehr unterschiedlich, wo man arbeitet, ob man in der Klinik arbeitet. Es kommt auf die Praxis drauf an.
Okay,
Je nach Praxis wird Patientenausfall mitbezahlt. Nur wie gesagt, beim kleinen Unternehmen kann das halt schwerer aufgefangen werden als bei einem, weiß ich nicht, 20-Mann-Betrieb zum Beispiel.
Und dann hast du dich entschieden, okay, ich mache das dann doch hauptberuflich im Hospital. Wurde dir dann direkt diese Koordinationsstelle angeboten, oder?
meine damalige Hausleitung hatte das mitbekommen, dass ich ein bisschen unglücklich bin und die meinte sofort, bewirb dich, du musst hierher, wir brauchen dich. Alles klar. Und innerhalb kürzester Zeit war dann das Bewerbungsgespräch und dann hieß es auch direkt Koordinatorenstelle.
Mhm. Ja. Okay. Also das, ich frage das natürlich deshalb, weil das ist ja wichtig auch für eine Einrichtung, ne? Wenn du dort Führungskräfte hast, die ihre Fühler sozusagen an den Leuten haben, ja, und sehen, guck mal, hier jemand, der hat Potenzial und wäre das nicht was und so, total gut, schlauer Schachzug und jetzt bist du ja schon über 10 Jahre da oder 10 Jahre und gleich für die nächsten 50 ja auch, die wir gehört haben. Schöne Grüße an die Pflegedirektion dort, alles richtig gemacht. Okay, das heißt, du bist, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch mal, dass du 15 Jahre alt warst, als du den ersten Schritt in die Altenhilfe, Altenpflegebetreuung gemacht hast.
Genau.
Ja. Und da kannst du sagen, was dich da angetrieben hat? Also warum du gesagt hast, okay, ich möchte gern mit älteren Menschen arbeiten?
Also es hat mich halt immer total fasziniert, was die an Wissen haben, was die mitbringen. Auch die Lebenswelten. Ich habe da ja auch schon Berührung mit Menschen mit Demenz gehabt. Mhm. Das war immer total spannend für mich und diese Freude, die man denen bereiten kann und wirklich, wenn die einen sehen und dann schon sagen, oh, schön, dass du wieder da bist und diese Lebensfreude, die man dann noch bringen kann, weil oft heißt es so, okay, Altenpflegeheim ist so der letzte Lebensabschnitt und dass man auch in dieser Lebensphase noch total viel Lebensfreude ermöglichen kann, das war so schön.
Das glaube ich. Also das ist sicherlich ein Job, wo man ganz, ganz viel auch zurückbekommt von dem, was man gibt. So, das ist, wie klappt das denn in der Zusammenarbeit? Das heißt, es sind im Alltag müsst ihr mit dem Pflegepersonal und ihr als Betreuung und wahrscheinlich noch anderen Berufsgruppen, die kannst du mir gleich mal erzählen, was noch alles sozusagen da am Start ist auf dem Wohnbereich. Wie kommt ihr, wo besprecht ihr euch, wo habt ihr Orte über die Bewohnerinnen zu sprechen? Gerade wenn du sagst am Anfang, wir haben immer eine Übergabe, wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben ja im Prinzip drei Fachrichtungen im Haus fest angestellt. Wir haben einmal die Pflegekräfte, dann haben wir die Betreuungskräfte und die Hauswirtschaftskräfte. Also die das Essen zubereiten und Geschirr abwaschen, die sind natürlich auch ganz wichtig, weil Essen und Trinken hält Leib und Seele beisammen und dementsprechend ist das fürs Wohlbefinden sehr essentiell. Ja. Und wir sprechen uns eigentlich ständig zwischendurch ab, also wenn man sich mal eben auf dem Flur trifft oder man ruft eben an, wir haben ja Stationstelefone und die Schichtleitung hat ja auch mal das Diensthandy bei sich. Und dann gibt es auch feste Übergabezeiten. Mhm. Wir haben Übergabeprotokolle, wo wir dann drauf gucken können und auch selber was draufschreiben können.
Also ihr seid komplett in den Alltag, in den Wohnbereichsalltag integriert? Und seid ihr auch dem Wohnbereich zugeordnet oder seid ihr sozusagen, springt ihr mal von dem zu dem oder ist das unterschiedlich?
Also aktuell ist es so, dass wir getrennt sind, dass es ein Team für Wohnbereich 2 gibt und ein Team für Wohnbereich 1.
Okay.
Das ist durch Corona mit entstanden. Mhm. Früher hatten wir alles gemischt, da waren alle Bewohnergruppen gemischt und natürlich auch das Team der Betreuung. Ja. Die Pflege war immer weiterhin Bezugspflege auf den Stationen. Die haben sich zwar mal ausgeholfen zwischen den Wohnbereichen, aber ansonsten waren die immer fest zugeteilt. Und durch Corona, dadurch, dass wir alles so trennen mussten und möglichst keine Verschleppung.
Ja, so Kohorten auch bildet. Ne?
Genau. Seitdem haben wir es halt wieder strikt getrennt und kommen damit aber auch gut zurecht. Und dadurch hat man natürlich noch einen intensiveren Kontakt auch zu den Kollegen auf der Station.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, oder? Wenn es um das Zusammenarbeiten geht? Oder favorisierst du eins dieser Modelle?
Alles hat seine Vor- und Nachteile eigentlich.
Gute Antwort.
Es ist natürlich von Vorteil, wenn wir in einem Wohnbereich sind, weil es überschaubarer ist, wir haben kürzere Wege, als wenn wir für das ganze Haus mitverantwortlich sind. Auch da hatten wir Bezugspflege bzw. Bezugsbetreuung, aber da waren wir noch teilweise mehr aufgeteilt und mussten natürlich auch die Gruppenräume anders nutzen. Es ist eigentlich schwierig zu beantworten.
Okay.
Aber jetzt sind wir auch sehr zufrieden damit.
Okay. Ja, jetzt ist ja auch schon ein Jahr, ne, dass ihr damit arbeiten müsst oder musstet. Wie ist das nochmal? Du meintest, es gibt so eine Weiterbildung. Du hast ja bewusst gesagt, das ist eigentlich nur eine Weiterbildung, diese soziale Betreuung. Kannst du das nochmal erklären, warum das warum das nur eine Weiterbildung ist oder was du dir für die Zukunft da wünschst, was das angeht?
Also warum, das war, glaube ich, mal eine Auflage, als dieses Gesetz mit entstanden ist, von den Krankenkassen, damit die das halt finanzieren, weil genauso wie Therapeuten von der Krankenkasse finanziert werden, müssen halt auch nachweisen, dass sie kompetent dafür sind, um das zu machen. Und dementsprechend natürlich auch die 43b-Kräfte. Ich würde mir für die Zukunft sehr wünschen, dass es ein Ausbildungsberuf ist. Mhm. Ich habe letztens mit meiner Chefin darüber gesprochen und mit einer Kollegin, die schon seit Ewigkeiten bei uns, irgendwie seit 30 oder 40 Jahren bei uns in der Betreuung mit ist. Und das hat sich ja stark gewandelt, das Berufsbild. Also früher gab es gar keine Betreuung, da hat die Pflege irgendwie alles mitgemacht. Ja. Und dann irgendwann wurden es immer weniger Pflegekräfte, dann wurde beschlossen, gut, wir brauchen jemanden, der die Betreuung abpuffert. Mhm. Dann wurde die Betreuung ins Leben gerufen sozusagen. Und dann kam irgendwann noch die 43b-Kräfte dazu. Also ich weiß noch, wie damals ich normale Betreuungskraft war und auf einmal waren wir viel mehr, weil die 43b-Mitarbeiter kamen. Ah, okay. Genau, und jetzt wäre es halt schön, wenn das wirklich eine fachliche Ausbildung werden würde, weil man doch schon sehr, sehr viel Wissen braucht für diesen Beruf. Verständnis für die Störungsbilder, Nutzung der Ressourcen, Ressourcen erkennen, Fähigkeiten fördern.
Ressourcen, ne? Genau. Ja, Bewohnerinnen-Ressourcen.
Ja. Genau, dass man da einfach noch spezifischer unterstützen kann, weil wir machen so viel und oft ist einem das gar nicht bewusst, dass man mit den Bewegungsübungen Kontrakturen, Prophylaxen zum Beispiel macht oder wenn ich Beckenbodentraining mache, dass das für die Inkontinenz mit fördernd ist. Ja. Und das wäre natürlich schön, wenn dieses Wissen auch den Betreuungskräften intensiver mitgegeben wird, damit auch die qualitativ noch besser die Bewohner mit versorgen können.
Und hast du da eine Ahnung, ob das auf dem Weg ist oder ob es da Diskussionen dazu gibt oder das als Ausbildung anzubieten? Also mir ist es nicht bekannt, aber ich bin ja eben auch nicht so tief in der Materie der Betreuungskräfte drin.
Also mir bekannt ist es definitiv nicht. Es wäre toll. Ich habe letztens mit dem stellvertretenden Schulleiter unserer Altenpflegeschule gesprochen. Ja. Wir haben ja auch eine Altenpflegeschule auf dem Gelände.
Alles, was das pflegerische Herz begehrt, ist im Hospital zu finden. Ja.
Genau. Und jetzt durch diese generalistische Ausbildung der Pflegekräfte hatte ich mal gefragt, ob ein Anteil Betreuung da auch drin ist, weil ich finde das eigentlich super wichtig für die Pflegekräfte. Das war oder ist noch bei den alten Jahrgängen so, dass die einmal in die Betreuung gehen und da kriegt man natürlich nochmal einen guten Eindruck, wie empathisch sind die, wie können sie auf die Bewohner eingehen. Ja. Was natürlich auch wichtig im Bereich der Pflege ist, weil die machen natürlich auch Betreuung und fördern das Wohlbefinden zwischendurch bei der Pflege. Ich habe eine Kollegin, die singt zum Beispiel immer mit den Bewohnern, damit die dann auf den Abend eingestimmt sind und auch Spaß an der Versorgung haben. Ja. Und leider ist es in der generalistischen Ausbildung nicht vorgesehen, dass da irgendwie Betreuung mit dabei ist. Mhm. Also natürlich ist die auch für alle Fachbereiche ausgelegt, aber da gibt es, glaube ich, nur die Möglichkeit, zum Schluss sich zu überlegen, wo man nochmal reinschnuppern könnte. Ah, okay. Aber es ist leider keine Vorgabe, dass die nochmal in die Betreuung schauen.
Das heißt, es ist dann dein Part als interne Fortbildungsgeberin, dass du dann sagst, hey Pflege, hört mal zu, ich erzähle euch mal, wie cool soziale Betreuung ist und was wir eigentlich den ganzen Tag machen.
Ja, so ungefähr. Also wir drehen demnächst auch einen Imagefilm zur Betreuung im Unternehmen.
Das finde ich voll gut, weil das ist, wenn wir von stationärer Pflege sprechen, sprechen wir natürlich häufig und viel von den Pflegekräften und von den Pflegepersonen natürlich. Mhm. Aber die soziale Betreuung, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ja? Also,
wenig.
Ja, absolut. Ja, und gleichzeitig, und ich finde, das ist ein ganz essentieller Bestandteil im Alltag der Bewohnerinnen, dass sie sozusagen da auch eine Kontinuität haben mit Betreuungskräften, die sozusagen eben auch spezifisch auch Zeitkontingente mitbringen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen im pflegerischen Alltag nicht mehr gegeben. Jetzt kann man sich gut drüber streiten. Ja? Also ich als selbst Pflegefachkraft würde sagen, ja, soziale Betreuung ist auch pflegerische Tätigkeit. Ja? Das gehört zu meinem Berufsbild eigentlich mit dazu. Und genau. Da gibt es sicherlich auch immer wieder auch Konflikte darüber. Ja? Das ist so, ja, ihr habt jetzt sozusagen den netten Anteil und ich muss sozusagen hier Behandlungspflege und andere Dinge machen. Ja? Also
ganz unterschiedlich. Okay. Kommt immer auf die Kollegen drauf an. Also wir haben Kollegen, die sagen, hey, ich hätte total Bock, nur Betreuung zu machen. Ja. Und es gibt Kollegen, die aber auch den Job so genießen, wie er aktuell ist. Mhm. Und einige bringen halt auch trotzdem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Betreuungsleistung, ne? Was ja, weiß ich, Erinnerungsarbeit oder so, ja, bringen die auch bei den pflegerischen Tätigkeiten mit ein. Ja. Das ist wirklich sehr unterschiedlich von Kollege zu Kollege.
Ja, und das heißt ja aber auch, dass ihr jetzt sozusagen multiprofessioneller mit Bewohnern umgeht, was vorher, als es noch keine Betreuungskräfte in dem Maß gab, ja nicht nötig war. Ja? Auf einmal ist da eine neue Berufsgruppe da, die sagt, wir haben die und die Ansprüche, ja, die hier müssen die und die Informationen laufen und die Pflegefachkräfte müssen sich so ein bisschen darauf einstellen und merken, okay, wir sind hier nicht mehr alleine und entscheiden, sondern wir machen das hier gemeinsam.
Manchmal wird halt die Berufsgruppe Betreuung noch so ein bisschen belächelt von einigen, weil das ist dann eher so, ach, ihr trinkt ja nur Kaffee, ach, ihr klönt ja nur mit den Klönen, der hamburgische Schnack.
Ganz genau.
Und wenn die aber dann wirklich, wenn wir uns dann wirklich fachlich austauschen, also es hat auch bei mir lange gedauert, bis alle Kollegen wirklich gemerkt haben, dass ich fachlich auch was auf dem Kasten habe, ja, im Prinzip. Und jetzt läuft es aber super und da können wir uns dann auch gut auf Augenhöhe begegnen. Das ist natürlich auch immer ganz verschieden, ob das jetzt Kollegen aus meinem Team sind, die jetzt da keine fachliche Weiterbildung haben. Ja. Aber eigentlich werden wir ernst genommen, wenn wir sagen, uns ist da irgendwas aufgefallen, da müsst ihr mal gucken oder wie auch immer.
Ich finde das total wichtig, dass das so, also dass das auf Augenhöhe passiert, ja, und dass man als Betreuungskraft eben integraler Bestandteil des Pflege- und Betreuungsteams ist und dass man sich auch so versteht als ein Team. Aber das ist, glaube ich, auch ein Prozess, ne?
Ja, also durch Corona ist das natürlich nochmal schwieriger geworden, weil vorher konnten wir mit 20 Leuten Übergabe machen. Und mit Corona hieß es dann plötzlich nur noch 3 Leute in dem Raum und wurde das alles so ein bisschen separierter.
Ja.
Aber dann haben wir halt auch andere Wege gefunden. Also dann haben wir ständig zwischendurch mit denen gesprochen. Oder wenn wir wussten, gleiches Übergabe, dann haben wir uns schnell vorher noch mit denen ausgetauscht. Oder wie gesagt, über die Übergabeprotokolle. Also man findet dann auch Mittel und Wege.
Ich glaube, es könnte auch, also gerade wenn du sagst, ich wünsche mir eigentlich, dass das mal eine Ausbildung wird, das ist sicherlich auch ein Faktor, der dazu führen könnte, dass es anerkannter ist. So. Von daher bin ich sehr gespannt, was da die Zukunft auch bringt, was die soziale Betreuung angeht. Und dieses, wenn du sagst, naja, dann kommen dann so Sprüche wie, ihr trinkt doch nur Kaffee, ja, oder redet nur mit den Bewohnern, sich dann auch nochmal immer klar zu machen, ja, und genau das ist wichtig an der Stelle.
Und genau das ist teilweise auch sehr anstrengend.
Ja, gar keine Frage. Ja, magst du mal erzählen, was da so anstrengend sein kann?
Also teilweise, gerade bei Menschen mit Demenz, kann es sein, dass die irgendwie ihre Eltern suchen, nach Hause möchten, dass sie ganz verzweifelt sind, weil ihre Babys plötzlich nicht mehr da sind und sie sind der Meinung, sie sind im Krankenhaus und jetzt ist das Baby weg und suchen verzweifelt das Baby. Ja. Und damit dann umzugehen, die Leute aufzufangen, die Emotionen im Prinzip ein bisschen abzuschwächen, das bedarf viel Fingerspitzengefühl, viel Empathie und natürlich auch Fachwissen. Aber das kann dann viel Zeit brauchen und ist dann auch für einen selber ein Stück weit anstrengend. Aber wir haben da gute Möglichkeiten, das dann zu regulieren. Letztens wollte eine Dame nach Hause und die war kaum zu halten, kaum zu bändigen. Die ist dann einfach losmarschiert mit ihrem Rollator und ich bin dann nur hinterhergelaufen. Und dann haben wir einen riesen Spaziergang gemacht ums Gelände rum. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, sie kann nicht mehr. Und dann konnte ich sie wieder zurück zum Haus begleiten und während des ganzen Spazierganges hat sie davon gesprochen, dass sie ihre Eltern sucht, dass sie nach Hause möchte, dass ihr kleiner Bruder weg ist und ob dem irgendwas zugestoßen ist. Also manchmal schwankt das dann auch von den Erzählungen, aber die Emotionen sind relativ ähnlich und dann bin ich halt immer wieder auf die Emotionen eingegangen, auf die Angst, auf die Sorge und dadurch wurden die Emotionen dann schwächer. Und dann hatte ich einen besseren Zugang zu ihr. Sie fühlte sich verstanden und angenommen. Und dann konnten wir noch einen schönen Nachmittag zusammen verbringen, wieder im Haus.
Voll gut. Ich finde ja, es heißt ja nicht umsonst Beziehungsarbeit. Ja, das ist ja auch Arbeit, ja, also die ihr da sozusagen investiert. Und ja, das hat manchmal schöne Anteile, wenn man gemeinsam lachen kann oder man von Bewohnerinnen schöne Geschichten hört und irgendwie da Erfahrung abgreifen kann. Ja?
Total.
Das ist mega. Und gleichzeitig ist es aber eben ein bewusster Prozess, den ihr da eingeht, ne? Wenn ihr in Beziehung geht. Und das finde ich auch, das muss deutlich mehr in den Vordergrund gestellt werden, dass das professionelle Tätigkeit ist. Ja.
Ja.
Okay. So, wie geht's weiter mit dir jetzt die nächsten 10 Jahre? Was
für Pläne? Ich bleibe da, ich bin da glücklich.
Ja.
Ich unterstütze gerne weiter den Prozess, den wir da haben, dass die Betreuung auch mehr in den Vordergrund tritt. Unterstütze weiter die Professionalisierung. Und ja.
Was machst du für Fort- und Weiterbildungen bei euch? Was bietest du da an?
Also alle möglichen logopädischen Themen. Mhm. Ich habe zum Beispiel Sprach- und Sprechstörungen, weil das ja immer wieder auftritt, dass Leute nach dem Schlaganfall nicht mehr richtig sprechen können, sehr verwaschen sprechen oder die zum Beispiel nur noch Hallo sagen können. Das ist alles, was die sagen können. Oder auch zum Thema Stottern, ist ja auch so ein sehr bekanntes Thema.
Ja.
Kann aber halt auch bei unseren Bewohnern auftreten und wie man denn damit wertschätzend umgehen kann und wie man dabei unterstützen kann. Das ist ein großes Thema. Dann habe ich natürlich Schluckstörungen als Riesenthema für alle Fachbereiche, sowohl für die Hauswirtschaft als auch für die Betreuung, als auch für die Pflegehilfskräfte und Pflegefachkräfte. Ich teile das immer so ein bisschen ganz gerne, weil die einzelnen Berufsgruppen unterschiedliche Anforderungen an fachlichem Wissen brauchen.
Okay.
Für die Hauswirtschaftskräfte muss ich klar machen, warum es wichtig ist, dass die Kost so und so zubereitet wird und bitte nicht anders und was das für Auswirkungen haben kann. Für die Betreuung, die muss ich sensibilisieren, dass sie sowas erkennen, um der Pflege Bescheid zu sagen und natürlich auch gegebenenfalls Erste-Hilfemaßnahmen leisten zu können. Bei den Pflegehilfskräften, da nutze ich dann zum Beispiel wenig Fachbegriffe und bei den Pflegefachkräften kommt dann auch der Austausch mit den Logopäden und mit den Ärzten dazu und natürlich auch die ganzen Fachbegriffe, damit die auch die Berichte von den Krankenhäusern und Ärzten verstehen können.
Oh wow, ganz schön umfangreich.
Mhm.
Und ihr habt aber viele, oder ich zumindest ist es meine Vorstellung in einer stationären Pflegeeinrichtung, dass viele Menschen da sind, die eben genau diese Schluckprobleme haben, eben demenzielle Entwicklungen, ne? Dass das irgendwann da dazu kommt oder eben Personen, die einen Schlaganfall, einen Apoplex hatten und dadurch Probleme haben.
Also man kann fast sagen, jeder zweite ungefähr im Pflegeheim hat eine Schluckstörung, die ist nicht immer entdeckt und die ist immer nicht so ganz offensichtlich. Aber so ist ungefähr den Schnitt. Das schwankt immer je nach Pflegeheim und je nach Studie, die man so guckt, aber ungefähr jeder zweite.
Also zweiter Wunsch für den Kanal Mehr als Pflege Instagram. Hier nochmal Bewerbung an der Stelle. Elena ist dann nämlich Pflegeinfluencerin. Darüber werden wir jetzt kurz nochmal sprechen. Macht mal bitte was über Schluckstörungen. Das würde mich voll interessieren. Also jetzt mein persönlicher Wunsch. Falls ihr auch noch Wünsche habt, schreibt es gerne dann da in die Kommentare. Elena hat da auch, wirst ja auch vorgestellt, ne?
Bin schon vorgestellt.
Bist schon vorgestellt. Und da könnt ihr das mal drunter schreiben, was ihr euch eigentlich wünscht, weil mich würde das in der Tat interessieren. Wie gehe ich am besten um mit Schluckbeschwerden und worauf muss ich achten? Wie ist denn das mit dem Thema Schnabelbecher?
Oha.
Ja, also das ist ja eine ganz, ich finde, ein total wichtiges Thema. Ja?
Ja, Schnabelbecher ist eine ganz große Kontroverse. Da rennst du bei mir keine offenen Türen ein.
Ja, eben. Ja, also das von daher.
Bitte Nasenausschnittsbecher. Dankeschön.
Ja, alles klar. Okay, ja, vielen Dank. Also genau so ist es ja. Ja, ich komme ja aus dem Krankenhaus und da wurde jeder, der nicht aufstehen konnte, hat erstmal immer einen Schnabelbecher bekommen. Ich bin schon eine Weile weg vom Bett, von daher darf das auch gerne anders sein. Und genau das ist ja eine Riesenproblematik.
Okay. Also auch teilweise in der Pflege ist das so, dass alte Routinen aufgebrochen werden, ist schon schwierig, aber wir sind und bleiben dran.
Okay, ja, das ist ein guter Satz. Jetzt erzähl mal, was machst du als Pflegeinfluencerin? Was ist da, wie kommt es, dass du dich dafür begeistert hast?
Mir wurde das wirklich vorgeschlagen vom Unternehmen. Da wurde ich angesprochen, dass es das gibt und ob ich da nicht Lust zu hätte. Und nachdem ich dann mit Julia Leiermann mich in Verbindung gesetzt habe, war ich total begeistert davon, wo wir halt einfach die Menschen hinter dem Beruf mal so ein bisschen zeigen und natürlich auch über den Beruf aufklären und dann auch zeigen können, dass wir halt auch fachlich was auf dem Kasten haben.
Und da muss man ja ein bisschen mutig sein und auch vor der Kamera stehen und so, ne? Aber hast du offensichtlich keine Hemmnisse?
Normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Ich fotografiere nämlich total viel. Das ist meine große Nebenbei-Leidenschaft.
Okay.
Deswegen war es schon ungewohnt, dann plötzlich vor der Kamera zu stehen. Aber klappt dann auch.
Hast du Rückmeldungen von Kolleginnen bekommen?
Zwischendurch. Die haben sich total gefreut, das gesehen zu haben oder haben dann auch direkt damit unterstützt oder das auch weitergetragen.
Also ich finde es auch total schlau, auch erstmal von deinem Unternehmen, aber auch von Jule, dass die soziale Betreuung da auch vertreten ist.
Ja.
Also ich finde es einfach wichtig, so dass eben das eine ganz wichtige Facette ist, die wir eigentlich noch viel mehr darstellen müssen in der ganzen Diskussion um Pflege und Betreuung und würdiges Altern und so weiter. Das spielt eine große Rolle.
Richtig.
So. Ich würde dir noch gerne drei Fragen stellen am Ende. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich mit der Erfahrung von heute auf den Weg geben?
Schöne Frage. Ich glaube, ich würde sagen, bleib dir treu und traue dich. Mhm. Also das nicht so lange zögern, einfach machen, aufs Bauchgefühl hören und wenn das Richtige ist, dann auch definitiv machen.
Schön, schönes Statement, total. Zweite Frage, wenn du Gesundheitsministerin wärst, was würdest du sofort ändern?
Ja, ich finde, Politik ist immer ein schwieriges Thema. auf jeden Fall wäre da definitiv die Aufwertung des gesamten Gesundheitswesens Thema. Mhm. Stärkung der Therapeuten, der Pflege, die ganzen Preise erhöhen. Weil momentan ist Pflege und auch Therapie nicht viel wert im Vergleich zum Beispiel zum Handwerksberuf. Das ist immer noch ein himmelweiter Unterschied. Und
von der Vergütung,
genau. Und das wäre definitiv eins mit der, und der Schlüssel natürlich.
Ja. Ja. Personalschlüssel.
Personalschlüssel, mehr Betreuung, mehr Pflege.
Alles klar. Da hättest du viel zu tun.
Genau.
Okay. Dritte und letzte Frage. Was möchtest du noch lernen, was du bisher noch nicht kannst?
Ich möchte gerne irgendwann lernen, mit Photoshop umzugehen. Mittlerweile komme ich mit Lightroom zurecht, weil ich fotografiere mittlerweile wirklich sehr viel. Deswegen wäre Photoshop nochmal, wenn ich da irgendwann mal durchsteige, wäre es ganz schön. Mhm. Ansonsten würde ich auch fachlich nochmal in den Bereich Aromatherapien, Umgang mit Ölen, Duftölen und so weiter. Da würde ich gerne nochmal einsteigen. Und ich habe auch einen ganz spannenden Kontakt zu einer Gartentherapeutin, wo ich auch sehr fasziniert von war. Also da vielleicht auch nochmal.
Okay, also langweilig wird es dir offensichtlich nicht werden.
Nee.
Okay, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier eine Stunde über soziale Betreuung und über deinen Werdegang zu sprechen und was alles so auf dich zukommt und dein Pflege-Influencerinnen-Dasein. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier zu sprechen und vielleicht die Betreuung mal ein bisschen mehr in den Fokus richten zu können.
Cool. Wenn ihr mehr von Elena sehen und hören wollt, folgt mal dem Mehr als Pflege Instagram-Kanal der Diakonie Hamburg. Da wird sie immer wieder mal vertreten sein, ein paar neue Impulse geben. Ich freue mich da schon sehr drauf. Auch für Anregungen einfach da unter unsere Posts zum Thema Podcast kommentieren und dokumentieren. Freuen wir uns sehr und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Elena.
Tschüss.